Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.
Ich lese direkt zu Beginn das Wort Gottes. Offenbarung 3, 14 bis 22. Schreibe diesen Brief an dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und mitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Zwei, drei Worte zur Einordnung, wenn ich schon mit einem Text beginne aus dem Wort Gottes direkt, dann musst du auch wissen, das ist Teil der sogenannten Sendschreiben an 7 verschiedenen Gemeinden und das ist die 7. Gemeinde, Laodicea. Und es ist wie ein, es ist immer gleich aufgebaut, es sind unterschiedliche Orte, die angeschrieben werden. Aber jedes Mal ist die Struktur die gleiche und am Ende steht immer wieder dieser eine Satz, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist, was wir heute tun wollen. Wir wollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt, was er dieser Gemeinde sagt. Und vielleicht beginne ich damit mit einer Karte. Ich habe eine Karte mitgebracht, superklasse. Ich komme mir fast vor heute wie ein Lehrer. Hier seht ihr, also das ist der italienische Stiefel hier mit Sizilien, das ist Griechenland. Das ist die heutige Türkei, also du kannst sehen, Laodicea liegt in der heutigen Türkei irgendwo. Ich weiß nicht, was da jetzt heute ist, aber irgendwo im Landesinneren, da ist Laodicea. Und abgebildet hier sind auch die anderen Gemeinden, die angeschrieben worden ist. Und Johannes schreibt die Offenbarung auf der Insel Patmos. Also du kannst hier sehen, wo sich das ungefähr befindet. Vielleicht warst du schon mal im Urlaub irgendwo da in der Gegend und dann weißt du, es ist eine wunderschöne Gegend. Ich lese euch mal ein paar, bevor ich loslege, um ein Bild zu schaffen, weil hin und wieder denke ich, es ist nicht schlecht, wenn wir das Wort Gottes nehmen und wirken lassen, so dass es, wie soll ich sagen, dass es Grip in uns gewinnt, dass wir es fassen. Manchmal predigen wir und dann kommt so Flashlight-mäßig die Verse rein, was auch okay ist, aber manchmal ist es gut, wenn wir so richtig etwas von dem, was Gott sagt, in unsere Herzen hineinlassen und es so inneren Raum gewinnt, sodass wir es nehmen können. Und ich glaube, das, was ich euch jetzt vorlese, könnte dazu etwas beitragen. Als in späteren Jahren, 61 nach Christus, eine ganze Reihe Städte im Lykostal südlich von Philadelphia von Erdbeben schwer getroffen wurden, konnte eine einzige davon auf die kaiserliche Unterstützung verzichten. Das war ein stolzes Unterfangen. Laodicea hielt es nicht für nötig, Hilfe von außen anzunehmen. Wir sind reich genug. Vielen Dank für das Angebot. Das ist ungefähr wie wenn jemand im Ahrtal irgendein Ort gesagt hätte, wir brauchen nichts, wir haben alles. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das sagt schon viel aus über die Stadt Laodicea in jenen Tagen. Sie lag an der Kreuzung zweier wichtiger Handelsrouten. Eine davon verlief mehr oder weniger von Norden nach Süden, die andere von Osten nach Westen. Durch den Bezirk Phrygien hindurch. Wie andere Städte in ähnlichen Lagen profitierte Laodicea sehr von dem dichten Verkehr. Also da war ein Autobahnkreuz, wie du dir so vorstellst. Gleichzeitig war sie das Bankenzentrum für die ganze Region. Wir wissen heute, was das heißt. Das war aber noch nicht alles. Sie war stolz auf ihre herausragende medizinische Ausbildungsstätte. Menschen kamen von weit her, um sich als Arzt ausbilden zu lassen. Diese Schule war ganz besonders auf die Augenheilkunde spezialisiert. In Laodicea wurde auch die sehr beliebte phrygische Augensalbe verkauft. Laodicea hatte noch mehr zu bieten. Die Bauern im Umland der Stadt hatten eine besondere Rasse von schwarzen Schafen gezüchtet, deren Wolle außerordentlich fein war. Sehr zur Freude der Züchter entwickelte sich eine Kleidermode in dieser Wolle, die sehr gefragt war. Was der Stadt aber fehlte, war eine zuverlässige Versorgung mit gutem Trinkwasser. Der Fluss Lykos führte nicht viel Wasser und trocknete im Sommer regelmäßig aus. Es gab aber in der Nähe zwei Wasserquellen. Eine davon lag nördlich, die andere südöstlich der Stadt. Im Norden liegt über steilen Felswänden die Stadt Hierapolis. Sie ist bis heute stolz auf ihre heißen Quellen, zu denen Touristen aus der ganzen Welt kommen. Das heiße, mineralstoffreiche Wasser sprudelt aus dem Boden. Heute wird ein Teil kanalisiert und in viele Hotelpools geleitet. Der Rest ergießt sich über die Felsen und hinterlässt leuchtend weiße Ablagerungen, die kilometerweit sichtbar sind. Im ersten Jahrhundert baute man Aquädukte, um das Wasser über die Entfernung von ungefähr 7 Kilometern ins Tal nach Laodicea zu leiten. Man kann sie heute noch besichtigen. Auffallend sind die mineralischen Ablagerungen im Inneren. Bis das Wasser aber in Laodicea ankam, war es nicht mehr heiß, sondern bestenfalls lauwarm. Und noch schlimmer, die konzentrierten Mineralien machten das Wasser zum Trinken völlig ungeeignet. Wer davon trank, wurde im schlimmsten Fall sogar krank. Südöstlich von Laodicea lag Kolossä. Das ist übrigens auch eine Stadt, die in der Bibel erwähnt wird. Ein Brief an die Kolosser ist damit gemeint. Auch diese Stadt war vom Erdbeben im Jahr 61 nach Christus schwer getroffen worden. Man hatte sie aber nicht wieder aufgebaut. Kolossä hatte eine vorzügliche Wasserversorgung. Das Wasser entsprang dem hohen, schneebedeckten Berg Kadmus. Es floss schnell, war kühl und erreichte fast alpine Qualität. Bis das Wasser aber die 17 Kilometer nach Laodicea zurückgelegt hatte, war es meist der vorherrschenden türkischen Hitze ebenfalls lauwarm geworden. Diese besondere Eigenschaft von Laodicea, heißes Wasser, das abkühlt, und kühles Wasser, das sich erwärmt, hat zu dem bekanntesten Teil der bekanntesten der 7 Briefe geführt. Das Wort Laodiceisch ist sogar einer sprichwörtlichen Redeweise geworden und bedeutet apathisch, unentschieden, weder das eine noch das andere. Ja, lass das mal kurz auf dich wirken. Ich habe mir überlegt, ob ich das überall einbaue oder ob ich es einfach vorher vorlese, und ich habe mich entschieden, wir machen es so. Und jetzt nehmen wir das in die Serie Warum muss Nachfolge extrem sein? Das ist unsere Serie, und wir haben schon gehört, extrem liegt im Auge des Betrachters. Extrem, was für den einen extrem ist, kann für den anderen normal sein. Ich glaube, was wir gehört haben, ist, was normal ist für Gott, kann auf Menschen, die Gott nicht kennen, relativ extrem wirken. Sogar richtig vielleicht drüber. So dass man sagt, oh, was ist mit dieser Person los? Also, das kann schon sehr extrem wirken. Und die Frage ist doch, wie kann ich für Gott normal sein? Das ist die Frage. Wie kann ich jemand werden, der normal ist für Gott? So dass Gott sagt, wow, du bist genau richtig. Das ist doch die Frage, um was es geht. Was heißt das überhaupt, normal zu sein für Gott? Und es gibt eine Sache, und über die würde ich heute Morgen gerne sprechen. Das ist der Grund, warum ich euch das vorgelesen habe, mit der wir alle zu kämpfen haben. Und ich glaube, das ist die Sache, zu der Gott zu uns spricht. Eine Sache, die mich hindert, mich anzustrengen, mein Bestes zu geben. Die Sache, die mich hindert, den nächsten Schritt zu gehen, das nächste zu tun, was Gott mir zeigt. Und das ist Apathie oder Gleichgültigkeit. In Vers 15 heißt es, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Ich würde sagen, nichts kennzeichnet diese Zeit, in der wir leben, und die Breiten, in denen wir uns befinden, mehr als Gleichgültigkeit. Unentschieden oder weder das eine noch das andere zu tun, das ist Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist das, was diese Zeit zu einer sehr schwierigen Zeit macht. Ich musste ein bisschen lachen, als ich über den Predigttitel von Lukas letzte Woche, die hieß, lohnt sich Nachfolge für mich? Ich habe gedacht, also Nummer eins, ist ein typischer Titel, den ich wahrscheinlich auch gewählt hätte. Wahrscheinlich aus einem anderen Grund als Lukas. Lukas hat wahrscheinlich den Titel gewählt aus Provokation heraus. Ich hätte es sogar noch einigermaßen ernst gemeint. Weil das postmoderne Paradigma immer wieder fragt, was ist für mich drin? Was soll das überhaupt? Was ist pragmatisch am Ende eigentlich? Lohnt es sich überhaupt, das zu tun? Das ist die Frage unserer Zeit, in der wir uns befinden. Ich habe mal das Anthro-Wiki befragt zu dem Wort Gleichgültigkeit. Und dort wird definiert, ein gleichgültiger Mensch hat keine oder versagt sich eine eigene Meinung, bildet sich kein Urteil, bewertet nichts und unternimmt keine Handlung, um offensichtlich ungerechte oder unethische Zustände zu verändern. Er zeigt weder positive noch negative Gefühle zu bestimmten Dingen oder Vorkommnissen. Sein Denken ist gewissermaßen egozentrisch, jedoch nicht aus Bosheit, sondern aus Desinteresse und einer gewissen Abgestumpftheit. Vereinfacht ausgedrückt kann man feststellen, der gleichgültige Mensch bekommt nur wenig mit und bemerkt nur das, was ihn direkt interessiert und persönlich tangiert. Alles andere geht an ihm vorbei. Ich habe gedacht, ja, das betrifft, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschen, aber es sind eine ganze Menge. Ich habe gedacht, das ist wirklich eine gute Beschreibung von, ja, vielleicht dem Zustand der Zeit, in der wir uns befinden. Möglicherweise hat es sich ein klein wenig geändert durch die Krisen, in denen wir uns gerade befinden, aber und hat gewechselt zu einer Polarisierung von gewissen Meinungen. Aber im Prinzip gilt es immer noch, dass Gleichgültigkeit immer noch das Schwergewicht ist, das führende Problem ist oder die führende Kultur ist, in der wir leben. Dazu gehört Selbstzufriedenheit. Es heißt ja, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche nichts. Das erinnert mich immer wieder, wenn du fragst, du kommst auf einen Geburtstag und du fragst die Leute, was hättest du gerne geschenkt? Ich brauche nichts. Ich habe alles. Und da merkst du schon, das ist natürlich nicht so böse gemeint in dem Fall, dass Menschen selbstzufrieden sind, aber sie meinen wahrscheinlich, das Geschenk, was du mir kaufen könntest, das würde keinen Unterschied in meinem Leben machen. Wenn du dir das Geschenk leisten könntest, was einen Unterschied macht, dann wäre ich bereit, eine Auskunft zu geben oder so ähnlich. Das ist häufig diese Selbstzufriedenheit, die Selbstzufriedenheit mit, auch Gott ist eigentlich nur noch ein Objekt und eine Hilfe, das beste Leben zu leben, das Glück zu finden, das mir eigentlich zusteht. Und wenn mich Gott nicht glücklich macht, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich einen guten Beruf finde, dass ich meine Identität finde oder definiere, dass ich meine Sexualität so auslebe, dass sie mich glücklich macht, oder ein Partner, der das übernimmt, den Job glücklich zu machen. Und Gott ist austauschbar geworden, weil unser wahrer Gott unser Recht geworden ist auf Glück und gute Gefühle. Das ist, was wir haben wollen. Deswegen sind wir gleichgültig geworden zu so vielen Dingen. Und Gleichgültigkeit macht uns blind für die geistlichen Realitäten. Jesus hat gesagt, und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich finde, das sind harte Worte. Du bemerkst, du denkst, du hast alles. Du glaubst, du bist reich. Du brauchst nichts. Und Jesus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Lass das mal nur eine Sekunde auf dich wirken. Wenn das Jesus zu dir sagt, sagst du, Alter. Als ich das gelesen habe und Gott mir diese Bibelstelle vor einigen Tagen aufs Herz gegeben habe, habe ich gedacht, Jesus, das kann nicht sein, dass ich das predige in meiner Kirche. Das kann nicht angehen. Ich glaub, du musst da dich täuschen. Aber Jesus hat gesagt, nein, 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 bitte nimm dieses Wort. Ich meine es gut. Gott hat einen Plan mit diesem Wort. Bitte fühl dich nicht angegriffen heute Morgen. Gott möchte etwas in unseren Herzen tun mit dem, was er hier sagt. Du merkst nicht, dass du erbärmlich und mitleidenswert und arm und blind. Weil wir es nicht merken, müssen wir es hören. Jesus muss es uns sagen. Gleichgültigkeit verzerrt das System unserer Bewertungen, wie wir Dinge, alles ist plötzlich, wie das Wort schon sagt, es ist gleichgültig. Es ist alles, es ist egal. Es macht keinen Unterschied. Es ist gleichgültig, ob ich jetzt gehorche oder ob ich nicht gehorche. Ist nicht so wichtig. Es ist gleichgültig. Ob ich die Bibel lese oder Netflix schaue, alles ist gleichgültig. Gut, beides gut. Ob ich früher aufstehe, um zu beten oder bis zur letzten Minute schlafe, das kommt nicht so drauf an. Es ist egal. Ob ich jetzt dieses faszinierende Bild, Frauenbild für Männer auf dem Bildschirm noch etwas länger betrachte oder schnell wegklicke, es ist gleichgültig, ob ich das eine oder das andere tue. Ob ich mir wünsche, die Wünsche meines Königs Jesus beachte oder meine eigenen Wünsche, es ist gleichgültig. Meine finanzielle Sicherheit oder ob Gott mich herausfordert, trotzdem zu geben, es ist gleichgültig. Gleichgültig ist, wenn Dinge gleichgültig sind. Wenn die Dinge gleichgültig sind, habe ich auch keinen Fokus auf nichts. Nichts, weil alles gültig ist, weil alles gleich ist, gibt es nichts, was ich mir wirklich anschauen will, worauf meine Konzentration gelegt ist. Und ich brauche Ablenkung, um mich von diesem Meer von gleich und gültig zu entfernen. Letztlich ist es so, Gleichgültigkeit ist ein Schmerz, vor dem wir am liebsten fliehen wollen. Gleichgültigkeit ist etwas, was unsere Seele lähmt, was sie zerstört. Und darum füllen wir uns mit diesem ganzen Müll, mit dieser ganzen Ablenkung und mit diesem ganzen Klick-Desaster und mit weiß was ich was für Sachen, die wir uns ausdenken könnten, als das Klicken noch nicht gab. Das hat schon damals angefangen. Das ist nichts Neues, aber es gilt für uns mehr als vielleicht jemals zuvor. Gleichgültigkeit ist etwas, was in unserer Seele schreit, was uns schmerzt zutiefst. Seht mal den Zustand dieser Gemeinde, wie er hier beschrieben wird, von Laodicea. Ist wirklich, hat einen schlechten Ruf unter Bibellesern. Ist berühmt geworden wegen dieser Lauheit. Und Kommentatoren beschreiben, diese Gemeinde hat sich der Welt angepasst, was auch immer mit Welt gemeint ist, dieser bösen, elenden Welt. Sie ist mittel, sie ist ausgeglichen, sie ist ausgewogen, sie wurde dezent. Wir sind dezent geworden. Wir sind entspannt geworden. Und das Interessante an dieser Church ist, es werden ja 6 Kirchen vorher erwähnt. Von Ephesus über Pergamon und alles Mögliche, alles Philadelphia. Jeder wäre gerne Philadelphia, weil die sind wirklich gut drauf. Dann gibt es noch üble Sardes, ist auch richtig übel drauf. Aber ich will dir etwas sagen, diese Gemeinde Laodicea hat weder Verfolgung von außen noch Irrlehren von innen. Es gibt keinen Grund. Du schaust dir das an, alle anderen Gemeinden haben große Schwierigkeiten. Irgendwelche Leute, die irgendwelche komischen Sachen machen, die seltsame Dinge, die Leute verführen, die Leute zu Fall bringen oder von außen, dass sie verfolgt werden bis auf den Tod. Das waren damals Zeiten, die wirklich schwierig waren für Christen. Aber in Laodicea, nichts wird davon erwähnt. Ich habe schon gesagt, Kommentatoren, die darüber geschrieben haben, bewerten Laodicea als die schwierigste oder die härtest beurteilste Gemeinde von all diesen 7 Gemeinden. Und du musst Folgendes wissen. Bei Sardes, also der Gemeinde davor, heißt es in Offenbarung 1,3, ich weiß, das sagt Jesus, ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wache auf, stärke das wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Das ist ein hartes Urteil. Aber in Sardes gibt es eine kleine Gruppe, die anders ist. Und die gibt es in Laodicea leider nicht. Da heißt es in Vers 4, doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Und so urteilt Jesus hier in Laodicea Folgendes. In 3,16 heißt es, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Es gibt nichts Krasseres, als das zu hören. Dass Jesus sagt, ich werde dich ausspucken aus meinem Mund. Ich kann nicht ertragen, wie du schmeckst, wie du drauf bist. Dieser Brief an die Laodicea ist nicht das endgültige Urteil. Es ist nicht der letzte Richterspruch. Es ist eine Diagnose für eine furchtbare Krankheit. Gleichgültigkeit. Franka, du könntest schon mal loslegen. Ich bin heute Speedy Gonzales. Jesus gibt diese wirklich klare, aber auch harte Diagnose über diese Kirche und sagt, das ist die Situation, in der ihr seid. Gleichgültigkeit durchzieht euer Leben und es zerstört, wer ihr seid. Und dann tut er Folgendes in diesem Brief. Er bietet Heilung an, ein Rezept. Er sagt, aber wenn du das tust, kann sich alles wenden. Und es ist, wie es immer ist, wenn Gott etwas anbietet, im Inneren beginnt es immer mit Buße. Es beginnt damit, dass wir umkehren, dass wir umdrehen, dass wir anders handeln. In Vers 19 heißt es, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng, sagt Jesus. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehre um. Bleib nicht gleichgültig, sondern kehre um. Und Jesus erklärt, was er sonst nicht tut, aber erklärt seine Vorgehensweise. Warum? Weil wir es sonst nicht verstehen, weil eine Verwechslungsgefahr besteht. Hier steht, ich weise zurecht und ich erziehe streng. Aber er sagt, er tut das nur aus einem Grund, weil er uns wahrhaftig liebt. Weil er uns wahrhaftig liebt, weil er dich und mich wahrhaftig liebt. In der Schlachterübersetzung heißt Vers 19, und ich liebe Schlachter in diesem Fall, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Aber Gleichgültigkeit ist ein merkwürdiges Ding und kann nicht einfach nur bereut werden oder erkannt und bekämpft werden oder man kann sich davon einfach nicht so leicht entfernen, weil es eine innere Sache ist, eine innere Einstellung ist, die einen lähmt, die einen das Leben wegnimmt. Gleichgültigkeit steckt uns tief in den Knochen. Und ja, es muss einen Punkt geben und wie es immer bei Buße ist, dass wir Abstand nehmen, dass wir sagen, das haben wir falsch gemacht. Jesus, es tut uns leid. Nimm das weg aus unserem Leben heraus. Aber dann bleibt eine Lücke, denn meistens hinterlässt eine Sucht, eine Sünde in unserem Leben eine Lücke. Wir haben das ja nicht getan einfach so, weil es so blöd war, sondern wir haben gesündigt, weil es Spaß gemacht hat. Weil es unser Leben scheinbar gefüllt hat mit etwas, was sich wie Leben angefühlt hat. Und wenn wir aufhören, das zu tun, dann ist die Frage, was kommt da rein? Was nimmt diesen Platz ein, dieser Gleichgültigkeit? Was kommt an deren Stelle? Was ist die Heilung für diese Krankheit? Was ist eigentlich gesund? Was ist, was wir wirklich brauchen? Ich habe heute nicht viel dabei. Aber das. Jesus, all das für diesen einen Vers. Jesus sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Es ist einer der merkwürdigsten Verse, die mir untergekommen sind. Und ihr wisst, ich predige über sehr viele Merkwürdigkeiten immer wieder. Ich liebe das. Weil du darin Gottes Weisheit immer wieder, es ist wunderschön zu sehen, was Gott tut in solchen Versen. Aber ich muss wirklich sagen, der bringt mich an den Rand der absoluten Ratlosigkeit. Dabei steht doch hier, ich rate dir, Jesus sagt, es ist kein Befehl, es ist kein Imperativ, es ist ein Rat. Es ist ein Rat. Dieser ganze Satz, der gesamte Kontext ist so widersprüchlich. Dabei musst du Folgendes wissen, das Potenzial von Laodicea ist unfassbar hoch, ist unfassbar powerful. Woran kann man das sehen? Das kann man sehen, in wie sich Jesus dort vorstellt. Du musst dir vorstellen, das Potenzial der Kirche von Laodicea liegt in dem, was sie von Jesus erkennen. Das Potenzial von deinem Leben liegt in dem, was du von Jesus kennenlernen kannst. Darin liegt das Potenzial deines Lebens, was du verstehen, was du erkennen kannst, nicht was du wissen kannst, was du umschließen kannst mit deinem Herzen, was du anfassen kannst, was du nehmen kannst, worauf du Zugriff hast, das ist die Autorität, das ist das Potenzial, was Gott dir geben will. Und was sagt er hier? Er sagt es zu jeder einzelnen Gemeinde. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich euch mal das vergleichen. Er sagt zu jedem gewaltige Dinge. Aber bei Laodicea fängt er an, ich bin das Amen. Und das Amen ist das Ja zu jedem einzelnen Versprechen, was Gott in seinem Wort gibt. Jesus ist das Ja zu jedem Versprechen. Alles, was Gott verheißt, alles, was Gott sagt, Jesus ist das Ja. Er sagt, ich bin das Ja. Das Potenzial, wenn du mich hast, wenn du verstehst, dass ich der bin, der alles tun kann, dem nichts unmöglich ist. Wenn du das verstehst, wenn du dieses Potenzial hast, wird dir nichts verschlossen sein. Ich bin begeistert, das zu sehen. Laodicea ist die schlimmste aller Gemeinden, aber das Potenzial, was darin steckt, weil sie Jesus erkennen als der, der das Amen ist, ist gewaltig. Wenn wir wissen, das Amen steckt darin, dass er gestorben ist am Kreuz und in seinen Wunden unsere Heilung ist. Hallo? Was kann Gott tun? Alles kann Gott tun. Ein Amen. Wenn wir wissen, es ist ein Amen in ihm. Und das Zweite, was hier steht, er stellt drei Dinge. Er sagt, das Zweite ist, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Er sagt, ich war bei allem dabei. Ich bin bei allem. Wenn wir Jesus treffen, dann können wir zu ihm sagen, Jesus, wie war das? Weißt du, eines der faszinierendsten Dinge, die ich immer wieder so genieße, ist, wenn ich mit Leuten zusammensitze, die irgendetwas Besonderes gesehen haben, die gesehen haben, wie das Feuer vom Himmel fällt, die gesehen haben, wie unglaubliche Dinge passiert sind. Ich liebe dieses, du warst dabei, du hast mit deinen eigenen Augen gesehen. Sag mir, was ist da passiert? Ich liebe das. Und wir können Jesus fragen. Jesus, er ist nicht Geschichte, es ist keine Story. Er war dabei. Als der Pharao sich erhob, um das Volk nicht ziehen zu lassen, er war dabei. Das ist keine Story. Weißt ihr, manchmal, das wird immer wieder erwähnt in der Bibel. Wir denken so nach dem Motto, um uns zu ermutigen, um uns zu sagen, so, das ist das Potenzial von Gott. Gott ist derselbe Gott. Er ist dasselbe Gott. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er wird nicht aufhören, treu zu sein. Das ist sein Wesen. Er wird sich an sein Wort halten. Und dann heißt es, dass er der Ursprung der Schöpfung Gottes ist. Durch ihn ist alles gemacht. Diese Woche war ich auf einer Konferenz, nur einen Abend, hat auch gereicht. Ging ein bisschen länger, aber hatte nicht so viel Zeit. Aber eine Sache fand ich bemerkenswert. Da wurde gepredigt darüber, deine Zukunft wird bestimmt von dem, was du in der Vergangenheit ergreifen kannst. Deine Zukunft, das Potenzial deiner Zukunft wird bestimmt von dem, was du in der Vergangenheit von Jesus ergreifen kannst. Wenn wir ergreifen können, dass die Welt geschaffen wurde durch Jesus Christus, was sollte unmöglich sein in unserer Zukunft? Das größte Potenzial, wenn wir Jesus erkennen. Ich liebe Epheser 2, darin heißt es, dass Paulus dafür betet, dass wir ihn erkennen und seine Herrlichkeit. Es ist ein Geheimnis, wenn wir wissen, wer Jesus ist, wenn wir wissen, wer er wirklich ist, dann wird etwas in uns, eine Realität, auf die wir zugreifen können, auf die wir nicht zugreifen können, wenn wir es nicht haben. Viele Christen haben nicht viel von Jesus oder nicht genug von Jesus. Sie haben das Kreuz, das ist schon gewaltig, aber sie könnten mehr haben als das. Sie könnten mehr haben als das, was Jesus getan hat. Und sie könnten all die Dinge, all die Versprechen, die Gott ihm uns gegeben hat, könnten sie downloaden, könnten sie bekommen, wenn sie nur erkennen. Und Gott möchte, dass Laodicea erkennt. Gott möchte, dass du erkennst. Welch ein Potenzial. Und dann tut Jesus hier etwas, was sehr merkwürdig ist. Die, die alles Geld haben, die zum Kaiser gesagt haben, als das Erdbeben kam, wir brauchen nichts. Ihnen sagt ihr zunächst einmal das Urteil, ihr seid arm, ihr seid blind, ihr habt nichts, ihr seid nackt, ihr habt keine Ahnung. Und dann sagt ihr folgendes, ich rate dir, kaufe Gold von mir. Ihr habt gedacht so, was muss das bedeuten? Man kann von Jesus nichts kaufen. Theologie 101. Alles, was von Gott kommt, ist Gnade. Du kannst nichts kaufen bei Gott. Alles ist Gnade. Du kannst nichts erwerben bei ihm. Er hat alles vollbracht. Wir können es nur annehmen und Danke sagen. Wir können nur sagen, bitte gib mir und er gibt uns. Es gibt nichts, was wir bringen könnten. Es gibt nichts, was wir ihm anbieten könnten. Und dennoch steht hier dieses Wort, kaufe Gold. Das ist so brutal. Weil es gegen alles widerspricht, was die Bibel sagt über Gnade. In diesem Augenblick, kaufe Gold. Was soll denn überhaupt Gold zu kaufen? Ich meine, come on. Es ist so wie investiere in eine harte Währung. Ich meine, jetzt, ich würde sogar zu dir sagen, so rein, auch wenn das hier ein Wirtschaftskongress wäre, würde ich zu dir sagen, kaufe Gold. Du verlierst nichts. Im Gegenteil, wenn du Gold kaufst, der Kurs ist hoch, aber er wird auch immer hoch bleiben. Er wird wahrscheinlich noch weiter steigen. Weil Gold ist wertvoll. Unfassbar wertvoll. Also was für einen Sinn macht es? Was sagt hier Gott? Ich bitte dich, das Unkaufbare, Jesus bittet uns, bitte dich, das Unkaufbare zu kaufen. Gold zu kaufen ist einfach, aber nicht irgendein Gold, sondern hier heißt es, es ist Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Ihr Lieben, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu Jesus gesagt habe, weißt du, ich bin nicht so sicher, ob ich es intellektuell gerockt bekomme und hin und wieder mal schenkt er mir Gnade, dass ich Dinge ausdrücken kann. Und dann werden sie klar. Und man sagt so, oh, schön. Und das macht Spaß. Diesmal habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, wäre cool, wenn du mir helfen könntest, zu verstehen, was das bedeutet. Du liest dann Kommentare, du liest alles Mögliche und sagst dir, was bedeutet Gold? Ich meine, die Offenbarung ist hochsymbolisch. Alles darin ist symbolisch. Du kannst ja nicht alles wörtlich nehmen in der Offenbarung. Das geht ja nicht. Also was bedeutet das? Was heißt das? Und dann hat Jesus zu mir gesagt, bitte mich um Gold. Ich sag so, was? Ja, bitte mich um Gold. Tu's, was da steht. Und dann kommt Gott. Jedes Mal. Ich sage, ich kaufe Gold. Und Gott kommt. Ich sage, okay, das war jetzt, hat jetzt funktioniert. Und ich sage nochmal, Herr, gib mir Gold. Und wieder. Seine Gegenwart kommt in meinem Büro, am Schreibtisch sitzt er. Ich denke so, okay, ich nehme noch ein bisschen mehr Gold. Dann probiere ich dasselbe mit dem weißen Gewand. Auch hier, Gott ist da. Gold ist seine Gegenwart, das Ultimative. Es gibt nichts, was größer ist als seine Gegenwart. Vor ein paar Wochen, es ist schon fast prophetisch, vor ein paar Monaten eigentlich, bin ich mit einem Freund nach Reading gereist, in so eine Gemeinde, die heißt Bethel. Und da haben wir dann so einen Leiter getroffen und wir haben gefragt, was sollen wir hier machen? Was denkst du, was ist eine gute Idee? Was sollen wir uns mal anschauen und so? Und der hat gesagt, auf dem Campus so und so, da haben die gerade so Gold. Keine Ahnung, wie das heißt. Goldregen oder sowas. Und ich dachte, ja, das ist cool. Meine Reaktion so, können wir nichts Aufregenderes machen? Habe ich innerlich wirklich gedacht. Ich fand das schon interessant, aber ich war so mehr, ich würde gerne mehr so irgendwas, noch mehr Action sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, oh. Und als Gott zu mir mit diesem kam, diese Tage, habe ich eine Sache verstanden. Es gibt nichts Größeres als ihn selbst. Alles, was daraus fließt, ob Heilung, Durchbruch, Versorgung, was auch immer, ist nur ein Überfluss von dem, wer er ist, von seiner Gegenwart. Und ich dachte, einen Tag habe ich es verpasst. Es war nur ein Tag. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es jemals erleben werde, dass du dir vorstellst, es hört sich echt cringe an, auch wenn ich es so sonntags morgens hier sage, vielleicht schneiden wir das raus. Aber ich habe gedacht, Mist, ich habe es verpasst. Um einen Tag, wir sind einen Tag zu spät gekommen. Einen Tag. Es gibt nichts Größeres als Gott. Ich habe es dann auf Video gesehen und da war wirklich überall Gott. Ich dachte, was, das ist wirklich super merkwürdig. Aber es geht nicht um das Gold. Worum es geht, ist das, was es symbolisiert, nämlich seine Gegenwart. Ihn selbst. Es gibt nichts, was größer ist. Es gibt keine größere Medizin für Gleichgültigkeit als seine Gegenwart. Und wir können nicht die Gegenwart Gottes befehlen. Wir können sie nicht erzwingen. Sondern was es braucht, ist ein Herz, was alles gibt, um diese Gegenwart Gottes zu bekommen. Das Größte, was es gibt, ist seine Gegenwart. Kaufe Gold. Kaufe weiße Kleider. Kaufe Augensalbe. Alles, was wir brauchen, ist seine Gegenwart. Wir wollen extrem sein. Wir wollen normal sein für Gott. Normal für Gott ist, dass wir in seiner Gegenwart leben und wohnen und bleiben. Der berühmteste oder einer der berühmtesten Verse ist Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Siehe, sagt er, siehe. Und er ruft von diesem uralten Text, von diesem uralten Dokument in das Hier und Jetzt hinein, unsere Existenz, und sage, siehe. Siehe. Wisst ihr, es gibt eine furchtbare Angst in meinem Herzen. Und das ist tatsächlich gleichgültig zu werden. Denn ich spüre, wie dieser Geist der Gleichgültigkeit, diese Kraft, mich jeden Tag verschlingen will. Und die einzige Medizin, die wirklich funktioniert, ist seine Gegenwart. Das Einzige, was funktioniert, ist seine Gegenwart. Aus seiner Gegenwart die Tage zu leben und zu genießen, das ist das Einzige, was funktioniert. Du sagst, okay, bist ein Pastor, musst vielleicht so. Ich sag dir, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, wenn irgendetwas in deinem Leben Farbe bekommen soll, Kraft bekommen soll, Gültigkeit bekommen soll, es ist seine Gegenwart, was alles verändert. Und so ruft er dich hier und jetzt, dich ganz persönlich, und er sagt, ich bin da, ich stehe vor der Tür, ich bin da. Weißt du, manche Leute denken, oh, ich habe Gottes Gegenwart noch, bin ich überhaupt dazu fähig? Ich will dir sagen, du bist fähig, Gottes Gegenwart. Gott will in das Leben von jeder Person kommen. Jede Person, er liebt dich. Wenn er mich liebt, liebt er dich. Glaub mir einfach. Du musst es nicht beweisen. Es ist einfach so. Ich sag dir, ich in meinem Kopf, in meiner Seele war die ersten Jahre meines Christseins so verschränkt und ich war nicht immer Pfingstler oder so. Ich habe vieles geglaubt mit meinem Kopf und vieles getan aus Eifer und aus die ersten Jahre. Und es ist die Gnade Gottes, dass er mir erlaubt hat, irgendwann zu verstehen, dass, und ich konnte Gott überhaupt nicht spüren, ich konnte ihn überhaupt nicht. Und ich dachte, ich bin vielleicht einer von den wenigen Menschen, man sagt ja, es gibt ja so Kopfmenschen, die können das nicht. Aber ich habe gesagt, ich will nicht so eine Person sein. Es ist mir egal, Gott, ist es möglich? Und es ist möglich. Er will eintreten in dein Leben. Er will, dass, wenn wir das Klopfen hören, Er will die Tür öffnen. Er möchte reinkommen. Er kommt rein. Nicht wir kommen raus, er kommt rein. Wenn du ihn hörst, lass ihn rein. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, öffne die Tür. Ich werde reinkommen und Jesus will mit uns Gemeinschaft haben. Das ist, was er tun will. Die Medizin gegen Gleichgültigkeit ist Jesus selbst. Und vielleicht müssen wir alles dafür geben und müssen, ich weiß nicht, was tun, aber weißt du, kaufen bedeutet, wenn wir das bei Jesus tun, bedeutet, dass wir einfach alles tun, alles investieren, damit wir seine Gegenwart bekommen. Ich will dir sagen, es ist das Wertvollste, was du haben kannst. Vergiss dein Auto, dein Haus, deine Karriere. Vergiss das alles. Das ist großartig. Ich sage nicht, das ist unwichtig. Aber das Wichtigste, das Größte ist seine Gegenwart. Es gibt nichts Besseres. Vielleicht bist du wie ich. Und in dir ist dieses, spült sie immer wieder, kommt sie immer wieder, diese Gleichgültigkeit, die nach dir schnappt, die dich ergreifen will, die dich wegziehen will von Gott. Und wenn du das bist, dann brauchst du vielleicht diese Medizin, nämlich seine Gegenwart. Und dann würde ich gerne mit dir beten. Jesus, hier sind wir, wir suchen dich. Preisen dich, Jesus. Du bist das Amen, du bist der treue und der ewige Gott. Du bist der Anfang aller Schöpfung. Du bist das Ja und Amen zu allen Versprechen und Verheißungen deines Wortes. Herr, wir beten dich an, wir preisen dich. Wir danken dir, dass du uns helfen willst, zu überwinden, Herr. Dass du uns helfen willst, siegreich zu sein, um das zu tun, um die Vision zu bauen, Herr, die du in deinem Herzen uns gegeben hast, die du dir vorgenommen hast, mit unserem Leben zu tun. Herr, und wir danken dir für deine Ermahnung. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns helfen willst aus der Krankheit der Gleichgültigkeit. Herr, wir danken dir, dass du uns aus Apathie herausreißt. Herr, dass du uns, Herr, was wir, unsere Herzen befallen sind mit dem, dass alles wichtig und alles unwichtig ist. Herr, dass wir überall sein müssen, außer da, wo du bist, Herr. Herr, wir kommen zu dir und wir beten, Herr, gib uns Gold. Gib uns Gold. Herr, wir beten, Geist Gottes, komm, deiner Gegenwart. Füll diesen Raum wie niemals zuvor.
Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.